Herr Jesus, dafür danken wir dir von ganzem Herzen, dass deine Treue bleibt, auch wenn wir versagen, auch wenn wir manchmal meinen, wir würden gar nicht mehr zu dir gehören. Du hast uns versprochen, dass niemand und nichts uns aus deiner Hand reißen kann, auch wenn der Feind da ist, aber du hältst uns fest. Und hab Dank, dass du uns das dann auch wieder gewiss machst. Wir danken dir, dass wir jetzt hier sein können, dass wir zu deinen Füßen sitzen dürfen und dass nur uns sagt, was wir brauchen, was wir verstehen, was mit uns geht, dein Wort. Und durch deinen Geist wirst du es in unseren Herzen übersetzen. Und wir wollen es lernen, auch es zu tun, nicht nur zu hören, zu verstehen, sondern es auch tun. Und dazu brauchen wir dich auch, du lieber Herr. Und wir danken dir für deine Gnade und Treue, von der wir leben. Amen.
Ich habe zuerst mal eine Frage an Sie, an euch. Und ich möchte keine Antwort hören. Ich möchte sehen, wer die Antwort weiß. Man muss ein bisschen um die Ecke denken. Ich suche eine Bibelgeschichte. Und die Frage ist, oder die Aussage ist, die euch dorthin weisen sollte: Wenn es keine Rosinenkuchen gegeben hätte, wären viele Männer gestorben. 1. Samuel 25, da wollte David doch das ganze Haus von Abigail umbringen. Und was hat Abigail gemacht? Die hat Esel geholt und da aufgeladen, Rosinenkuchen und Feigenbrot und weiß ich. Okay, Abschied von Mose. Und fast Abschied von uns, aber noch nicht, daran denken wir noch nicht, oder? Nee, wir können ja auch bleiben, vielleicht ist das in Ordnung mit dem Haus und so. Naja, Abschied von Mose. Wisst ihr, was so unendlich tragisch gewesen ist, ist, dass Mose, der das Volk so treu begleitet hat, das gelobte Land nicht selbst erlebt hat. Er hat gehört, wie die Kundschafter es beschrieben haben, als sie von ihrer 40-tägigen Reise zurückkehrten, aber er hat es nicht selbst erlebt. Damals musste man zurück in der Wüste, das habe ich gestern gesagt, 40 extra Jahre Wüste als Strafe für den Unglauben. Und jetzt, wo wir uns von Mose verabschieden wollen, sollen, sind die 40 Jahre fast vorbei und ist Mose 120 Jahre alt. Sie ist eine ganze Generation in der Wüste gestorben. Diejenigen, die eben erwachsen waren, als sie aus Ägypten zogen, sind nicht mehr da. Nur noch Mose, Josua und Kaleb von der alten Truppe, von der originalen Truppe. Wir kennen diese Menschen, Josua in Rephidim gesehen, Josua im Zelt der Begegnung gesehen, Josua als Diener Mose gesehen. Wir kennen also auch Kaleb nur von Hörensagen nachzulesen in Präsa. Unsere Bücher heißen anders, Numeri, 4. Mose 13 und 14. Da lernen wir Kaleb kennen als ein Mann mit einem anderen Geist, mit dem Heiligen Geist. Und eben Josua wird nach Mose Tod dessen Platz einnehmen. Er bringt sie über den Jordan und bei ihm trennt sich dann das Wasser, genauso wie es bei Mose war, beim Roten Meer. Da beglaubigt Gott auch Josua. Eine ganz faszinierende Geschichte. In der letzten Woche hatten wir ja auch eine Frauenfreizeit und da wurde die Frage gestellt, was hat man eigentlich den ganzen Tag in der Wüste gemacht? Naja, da eigentlich das Normale, oder? Die Frauen waren verantwortlich für die Versorgung und die Erziehung der Kinder, die hatten den Haushalt im Zelt, Wäsche waschen, nähen und alles andere, was dazu gehört. Für die Männer die Versorgung des Lagers, viel Handarbeit, es mussten Zelten repariert werden, neue Zelten gebaut, man brauchte Haushaltsgeräte, man brauchte Möbel, es gab das Militär. Es war Unterricht nötig, es waren Richter gefragt, um bei kleinen und großen Dingen also zu helfen. Und es kam natürlich die ganze Logistik, dass man immer wieder 1,5 bis 2 Millionen Menschen in Bewegung bringen musste und an einen anderen Ort bringen musste. Und dann kam die Bau der Stiftshütte. Da haben sich alle daran beteiligt. Und wenn man darüber liest, dann wurden Stoffe gefärbt, Felle von Tieren gewaschen und vorbereitet. Es wurde genäht, es wurde gezimmert. Also es war eine normale Stadt. Hamburg, sagte jemand letzte Woche, ich weiß nicht, ist vielleicht noch größer als 2 Millionen Menschen, aber eine große Stadt war da, die sich ständig in Bewegung setzte und woanders hinzog. Und jetzt steht dann diese Stadt vor dem gelobten Land und Mose steht kurz vor seinem Sterben und heute befinden wir uns in 5. Mose. Das tut weh, dass Mose, der so treu dabei war, jetzt den Klimax nicht miterlebt. Das, was ihm so wichtig war, das, wonach er sich ausgestreckt hat, das, was für ihn doch auch der Grund gewesen ist, um immer wieder weiterzumachen, oder? Ja, und jetzt bereitet dann Mose das Volk vor auf seine Zukunft und er blickt dabei auch weit voraus. Wir sind in 5. Mose und über 5. Mose sind 2 Dinge mal zu sagen. Erstens, es ist ein Geschichtsbuch oder ein Rückblick. Mose redet mit dem Volk darüber. Es gibt in diesem Buch 3 Abschiedsreden von Mose und noch vielen anderen Sachen. Aber er blickt zurück und redet mit dem Volk über ihre negative Haltung, über seine Probleme mit ihnen. Aber er redet vor allem über die Treue Gottes. Zum Beispiel 5. Mose 29, 1 bis 4. Ihr habt alles gesehen, was der Herr im Land Ägypten vor euren Augen dem Pharao und allen seinen Knechten und seinem ganzen Land getan hat, die großen Prüfungen, die deine Augen gesehen haben, jene großen Zeichen und Wunder. Und dann, ich habe euch doch 40 Jahre lang in der Wüste geführt, eure Kleider sind an euch nicht zerlumpt und der Schuh an deinem Fuß ist nicht abgenutzt. Ein Erinnern, ein Zurückblicken, eine Bestätigung, wie treu ist Gott in allen diesen Jahren gewesen. Und er hat sich nicht verändert. Das bedeutet, dass er auch in unserem Leben treu ist. Und dann gibt es auch ein Lied von Mose in Kapitel 22 in 5. Mose. Das hat er im Auftrag Gottes geschrieben. Und da sagt er zum Beispiel in den Versen 3 und 4 in 5. Mose 32, ich will den Namen des Herrn verkünden. Gebt unserem Gott die Ehre, er ist der Fels. Vollkommen ist sein Tun. 5. Mose 32, 3 und 4. Alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott der Treue und ohne falsch gerecht und aufrichtig ist er. Ein starkes Zeugnis, oder? Und dann Verse 10 bis 12. Er, Gott, hat ihn, sein Volk, in der Wüste gefunden, in der Öde, im Geheul der Wildnis. Er umgab ihn, er gab Acht auf ihn. Er behütete ihn wie seinen Augapfel, wie ein Adler seinen Nestbrut aufscheucht und über seinen Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie auf seinen Schwingen trägt. Der Herr allein leitete ihn, leitete das Volk und kein fremder Gott war mit ihm. Das ist unser Gott. Das ist eine Beschreibung unseres Gottes. Den wollen wir doch nicht eintauschen, oder? Für falsche Götter, für andere Sachen. Es ist ein Geschichtsbuch, ein Lehrbuch, ein Geschichtsbuch. Es ist auch zweitens ein Lehrbuch, 5. Mose. Denn Mose erinnert dem Volk daran, wie sie leben sollen. Es ist eine Ermahnung zum Gehorsam an Gott und dazu gehören eben viele Verordnungen und Anweisungen über alles Mögliche. Es gibt auch Warnungen, es gibt Voraussagungen. Es wird zum Beispiel die Vertreibung des Volkes Gottes schon erwähnt, ihre Wegführung. Erst von Assyrien, später vom Babylonischen Reich. Und dann auf einmal entdecken wir in diesem Buch eine Prophezeiung auch in Bezug auf Jesus. Denn Mose sagt in 5. Mose 18, Vers 15, 5. Mose 18, Vers 15, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, auf ihn sollst du hören. Das erinnert mich an die Verklärung Jesu. Da waren Mose und Elia dabei. Und da ist eine Wolke gekommen und da hat Gott aus der Wolke gesprochen. Und er hat gesagt, dies ist mein geliebter Sohn und dann hört ihn, hört auf ihn. Und er sagt, auf ihn sollst du hören. Eine Prophezeiung, eine messianische Prophezeiung im 5. Mose. Ist das nicht spannend? Ihr müsst wirklich doch die 5 Bücher Mose doch mal durchkämpfen. Aber es ist kein Kampf, es ist faszinierend. Sicher, es gibt auch trockene Strecken, so wie in der Wüste, aber lies das mal. Und in 5. Mose 31 sagt Mose dann dem Volk, dass der Herr ihm gesagt hat, dass er den Jordan nicht überschreiten wird. Anders gesagt, er wird nicht mit dabei sein, wenn das Volk durch den Jordan in das gelobte Land zieht und Jericho als erste Stadt eingenommen wird. Er ist jetzt 120 Jahre alt und er ist der einzige der drei Geschwister, der noch am Leben ist. Denn nach Mirjam ist auch Aaron gestorben und er ist noch immer kräftig. In 5. Mose 34, Vers 7 lesen wir, dass Mose keine Brille brauchte. 5. Mose 34, Vers 7. Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb, und seine Augen waren nicht schwach geworden. Und seine Kraft war nicht gewichen. Das ist ein Beweis von Jesaja 40. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Junge Männer fallen und straucheln, aber die auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft. Gott vermehrt uns die Kraft, die Stärke. Mose akzeptiert das, dass sein Dienst aufhört und dass ein anderer Mann das Volk weiterführen wird. Er sagt dem Volk in Vers 3 von Kapitel 34, oder mache ich da einen Fehler? Und Josua, es steht nicht da. Auf jeden Fall, er sagt irgendwo, und Josua geht vor dir hinüber, wie es der Herr gesagt hat, seid stark und mutig. Sicherlich treffen wir den Vers später, heute Morgen. Ich finde 5 Dinge unheimlich beachtlich bei Mose. Das erste, dass er so von Gott annehmen kann, dass er sterben wird. Dass er keine Fragen hat. Und dass er Gott auch nicht nach Details fragt. Wann denn genau? Wie denn genau? Wie viel Zeit habe ich noch? Ich finde das beachtlich, dass er auch keine Angst zeigt. Wir werden das später lesen. Ich finde das beachtlich, dass er annehmen kann, dass er sterben wird. Zweitens, ich finde das beachtlich, dass er es schafft, loszulassen. Ohne Zweifel war die Enttäuschung, dass er nicht mit dabei sein würde, unheimlich groß. Und andererseits ist es so gewesen, dass ihm seine Freundschaft mit Gott immer wichtiger wurde, die himmlische Realität immer wichtiger. Womit die Voraussicht, ganz bei ihm sein zu dürfen, auch immer kostbarer für ihn wurde. Die irdische Realität einzutauschen für die himmlische war etwas, worauf er sich freuen konnte. Denken wir an die Worte von Paulus in Philippus 1, 21. Das Leben ist mir Christus, das Sterben ist mir Gewinn. Können wir das von ganzem Herzen sagen? Ist es nicht so, dass wir doch eher sehr stark an dem Leben auf dieser Erde hängen? Dass der Gedanke, dass wir alles und allen, die uns lieb sind, loslassen müssen, dass uns das schwerfällt. Das Leben ist mir Christus. Das Sterben Gewinn. Paulus sehnte sich danach, bei Gott zu sein. Und das Verlangen war so stark, dass er sogar sagte, Herr, wenn es sein muss, dass ich wegen der Gemeinde noch ein bisschen auf dieser Erde sein muss, soll, dann sei es so. Aber am liebsten wäre ich bei dir. Und dieses Verlangen kommt nicht von selber. Dieses Verlangen wächst in uns, nimmt in uns zu, je länger wir mit Jesus wandeln. Nicht für ihn rennen, sondern mit ihm wandeln. Und es auch lernen, bei ihm zu sein. Drittens, ich finde das beachtlich, dass Mose zurücktreten konnte. In 5. Mose 31, 2 sagt er dem Volk, dass der Herr zu ihm gesagt hat, du sollst diesen Jordan nicht überschreiten. 5. Mose 31, 2. Und dann sagt er ihnen, der Herr, dein Gott, er selbst wird vor dir hinübergehen. Das Volk darf, nein, er soll mit Vertrauen weiterziehen, denn Gott geht noch immer voran. Mose erkennt, dass er eine Rolle hatte, aber dass er nicht, dass er für Gott nicht unbedingt nötig ist, dass Gott auch ohne ihn vorankommen kann. Er schafft es, zurückzutreten. Der Herr selbst wird vor dir hinübergehen. Es war auch eigentlich nie Mose Sache, oder? Es war immer Gottes Sache. Gott kommt ohne Mose aus. Es gibt auch andere, die er einsetzen kann. Das Wissen macht demütig. Und es tröstet. Es hängt nicht alles von uns ab. Es tröstet. Es hängt nicht alles von uns ab. Wir tun das, was wir können. Und Gott hat den Überblick und macht das alles dann, vollendet das alles. Viertens, Mose konnte nicht nur loslassen und zurücktreten, er konnte nicht nur sein Sterben annehmen, er konnte auch von ganzem Herzen den nächsten Mann vorstellen und ihn voll unterstützen. Das ist beachtlich, das schaffen wir nicht immer. 5. Mose 31, Vers 3, Josua, er geht vor dir hinüber, wie es der Herr gesagt hat. Das ist der Mann. Bis jetzt ist er alleine vor dem Volk gestanden. Dann in 5. Mose 31, 7 ruft er Josua. Und Mose rief Josua und sprach zu ihm vor den Augen von ganz Israel. Er machte das gleich öffentlich. Sei stark und mutig, denn du wirst mit diesem Volk in das Land kommen, das der Herr ihren Vätern zu geben geschworen hat, und du wirst es ihnen als Erbe austeilen. Der Herr aber ist es, der selbst vor dir hergeht. Er wird mit dir sein und wird dich nicht aufgeben, nicht noch dich verlassen, fürchte dich nicht. Also Josua, Gott hat dich berufen, Volk, hör zu, seht den Mann, ich bin's nicht mehr, er ist es ab jetzt, finde ich stark. Finde ich stark. Man sieht immer auch bei den Frauenfrühstückstreffen, wie Frauen es manchmal sehr schwierig finden, jetzt aus dem Vorstand auszutreten. Sie waren doch vom Anfang dabei. Und sie wissen doch langsam alles. Und sie haben doch die Erfahrung. Und wenn jetzt Jüngere das übernehmen, dann läuft das vielleicht anders. Dann werden auf einmal andere Lieder gesungen oder da werden andere Referentinnen eingeladen. Oder das geht doch nicht. Kennt ihr das? Loslassen, zurücktreten, die nächste Person von ganzem Herzen vorstellen, einander was gönnen, den anderen alles gönnen. Das Volk soll wissen, dass Josua ihr Leiter wird und dass Mose das in Ordnung findet. Ja, sogar so, dass Mose das so haben will. Er hat es jetzt vor dem ganzen Volk ausgesprochen, er hat es bestätigt, er hat Josua öffentlich gesagt, dass der Herr vor ihm hergehen würde. Wisst ihr, was mir bei der Geschichte auffällt? Es gibt keine Blumen für Mose. Kein Dankeschön. Es soll doch mindestens eine Kaktusrose oder sowas geben. Die gibt's doch. Es gibt keine Blumen. Kein Dankeschön für mehr als 40 Jahre treue Dienst. Das verstehen wir doch nicht, oder? Nach wie vor steht nicht der Mensch im Vordergrund, sondern Gott. Es ist, wie Jesus es gesagt hat in Johannes 5, Vers 41, meine Ehre empfange ich nicht von Menschen. Braucht das nicht. Meine Ehre empfange ich von Gott. Und das reicht. Meine Ehre empfange ich nicht von Menschen. Jesus war auch als Mensch so fest gegründet auf Gott, in Gott gewurzelt. Hat sich gefreut über das Hosanna, natürlich. Aber sein Wohlbefinden, wenn ich das so sagen kann, oder seinen innerlichen Frieden hing nicht davon ab, sein innerlicher Friede. Ob jetzt Menschen ihn zugejauchzt haben und erhoben haben, das Hosanna war schön. Und das kreuzigt ihn war schrecklich. Aber er war in Gott, Gott in ihm. Es war schrecklich, es war schmerzhaft. Aber es konnte ihn nicht umhauen, nicht umbringen, denn er war auf Gott gegründet. In 5. Mose 31, Vers 15 ruft Gott Mose und Josua in die Stiftshütte. Und der Herr sprach zu Mose, siehe, deine Zeit ist nahe, dass du sterben musst. Rufe Josua und tretet in die Stiftshütte, damit ich ihn beauftrage. Immer wieder diese Stiftshütte, gell? Und Mose ging hin mit Josua und sie traten in die Stiftshütte. Und der Herr wird jetzt Mose sagen, wie es weitergeht mit dem Volk. Der Bericht ist nicht ermutigend, denn er sagt Mose, dass es so weitergehen wird wie bis jetzt, dass die Leute untreu sind, dass sie sich anderen Göttern zuwenden werden, dass sie andere Götter dienen werden. Es ist eigentlich eine entmutigende Botschaft. Mose, du hast das Volk bisher hingebracht, aber eigentlich haben sie sich innerlich noch immer nicht verändert. Und dann beauftragt Gott in den Versen 19 bis 22, dass Mose ein Lied schreiben soll und es die Kinder Israels lehren soll. Vers 19, so schreibt euch nun dieses Lied auf Und du sollst es die Kinder Israels lehren, lege es in ihren Mund, damit mir dieses Lied ein Zeuge sei gegen die Kinder Israels, ein Warnungslied. Ein Lied über Gott, denn ich werde sie in das Land bringen. Es ist ein Lied über die Treue Gottes. Wir können das jetzt nicht so ganz lesen. Das Lied steht in Kapitel 32, ein ganz kostbares Lied. Und wir lesen in den Versen 44 und 47 von diesem Lied. Nach diesem Lied sage ich das jetzt richtig. Aus 5. Mose 32, Mose kam und trug alle Worte des Liedes vor den Augen des Volkes vor, und er und Josua, der Sohn Nuns, und da sprach er zu ihnen in Vers 46, nehmt zu Herzen alle Worte, die ich euch heute bezeuge, damit ihr sie euren Kindern gebietet, dass sie darauf achten, alle diese Worte dieses Gesetzes zu befolgen. Jetzt kommt es, denn es ist kein leeres Wort für euch, das ist nicht irgendein Lied, das ich jetzt geschrieben habe, sondern es ist euer Leben. Und durch dieses Wort werdet ihr eure Tage verlängern in dem Land, in das ihr über den Jordan geht, um es in Besitz zu nehmen. Das Wort Gottes ist kein leeres Wort für euch, es ist euer Leben. Ist Gottes Wort uns lieb? Ist es uns so lieb, dass wir immer wieder darin lesen? Und zwar nicht, weil wir müssen oder sollen, sondern weil wir das wollen, weil wir danach sehnen. Ist es uns so lieb, dass wir darin studieren? Ist es für uns Nahrung, Trost, Ermutigung, Weisung? Beten wir dafür, wenn wir lesen, dass der Herr, dass uns der Heilige Geist die Augen öffnet und uns hilft, es besser zu verstehen und danach zu leben? Wie lieb ist uns Gottes Wort? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, eine zentrale Frage. Denn wer Gott liebt, liebt automatisch auch sein Wort. Soll es lieben lernen, sagen wir so. Und wir haben ja in diesen Tagen erfahren, wie spannend das ist, oder? Wie faszinierend. Schwierig auch, aber dafür haben wir dann manchmal so eine Woche, wo wir gemeinsam darüber nachdenken können. Und dann in 5. Mose 42 wird Mose von Gott gerufen, um den Berg Nebo zu besteigen. Und der Herr redete zu Mose, 5. Mose 32, am Ende des Liedes, nachdem Mose mit dem Volk geredet hat über das Wort, das lebendig ist. Der Herr redete zu Mose an jenem Tag und sprach, steige auf dieses Bergland, Abarim, auf den Berg Nebo, der im Land Moab, Jericho, gegenüber liegt, und schaue das Land Kanaan an, das ich den Kindern Israels zum Eigentum geben werde. Und dann sollst du sterben auf dem Berg, auf den du steigen wirst, und zu deinem Volk versammelt werden, wie dein Bruder Aaron auf dem Berg Hor starb und seinem Volk versammelt wurde, weil ihr an mir Untreue begangen habt, mitten unter den Kindern Israels, beim Wasser von Meribah Kadesh in der Wüste Zin, weil ihr mich nicht geheiligt habt unter den Kindern Israels. Ihr habt euch sicherlich schon ein paar Mal so leise gefragt, warum durfte Mose eigentlich nicht in das gelobte Land gehen? Und hier steht die Antwort. Du sollst sterben, weil ihr an mir, Vers 51, Untreue begangen habt, mitten unter den Kindern Israels. Beim Wasser von Meribah Kadesh in der Wüste Zin, weil ihr mich nicht geheiligt habt unter den Kindern Israels. Jetzt kehren wir zurück und schauen uns kurz an, was ist da los gewesen? 4. Mose 20. Da steht der eigentliche Grund. Das Volk steht kurz vor seinem Einzug in das gelobte Land. Miriam ist gerade in Kadesh gestorben. Sie ist begraben. Es kommt wieder eine Zeit ohne Wasser. Wieder murrt das Volk gegen Mose. Und dann in Vers 5 lesen wir zum Beispiel, wie das Volk murrt. Warum habt ihr uns doch aus Ägypten heraufgeführt, 4. Mose 20, 5, um uns an diesen bösen Ort zu bringen, wo man nicht sehen kann, wo weder Feigenbäume noch Weinstöcke noch Granatäpfel zu finden sind, ja nicht einmal Trinkwasser. Das sagen sie Mose. Wenn wir verzagt sind, wenn wir entmutigt sind, dann gibt es drei Möglichkeiten, vielleicht mehr, aber ich erwähne drei Möglichkeiten. Eins, wir brechen in Wut aus und wir schimpfen und wir schlagen um uns herum. Da muss man schon sehr enttäuscht sein, oder? Oder beleidigt oder gekränkt. Zweite Möglichkeit, wir ziehen uns in Selbstmitleid zurück. Beides hätte ich verstehen können bei Mose. Immer dasselbe Lied, dasselbe Klagelied. Dritte Möglichkeit, wir gehen in das Heiligtum. Beziehungsweise wir suchen Gott. Und das tun Aaron und Mose hier in dieser Situation. Direkt nach der harten Klage kommt in 4. Mose 20, Vers 6 die Mitteilung, und Mose und Aaron gingen von der Gemeinde weg zum Eingang der Stiftshütte und fielen auf ihr Angesicht, und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Und dann redet der Herr zu Mose in Vers 7 und sagt: Nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und redet zu dem Felsen vor ihren Augen, so wird er sein Wasser geben. So sollst du ihnen Wasser aus dem Felsen verschaffen und der Gemeinde und ihrem Vieh zu trinken geben. Nimm den Stab. Wir kennen den Stab Mose, oder? Vom Anfang wurde er verwendet bei den ersten Zeichen Gottes an die Ägypter. Der Stab veränderte sich in eine Schlange und umgekehrt. Bei der ersten Plage schlug Mose im Auftrag Gottes mit seinem Stab auf das Wasser des Nils, es wurde Blut. Beim Auszug aus Ägypten streckte Mose seine Hand mit seinem Stab über das Meer und verteilte sich das Wasser und umgekehrt. In 2. Mose 17, als sich das Volk in Rephidim befand und kein Wasser fand, sagte Gott Mose, dass er mit seinem Stab auf den Felsen schlagen sollte, und als er das vor den Augen der Ältesten tat, da kam Wasser. Und diesen Stab soll er wieder nehmen, und was soll er machen? Er soll zu dem Felsen reden. Man würde erwarten, dass Gott sagt, nimm deinen Stab und schlage wieder auf den Felsen wie vorher. Aber der Auftrag ist anders. Nimm den Stab, versammle die Gemeinde und redet zu dem Felsen vor ihren Augen. Mose tut, was Gott gesagt hat. Aber wenn er vor dem Felsen steht, steigt die Wut hoch. Er ist total frustriert. Er nennt das Volk ihr Widerspenstigen. Er sagt, werden wir euch wohl aus diesem Felsen Wasser verschaffen? Er wurde von ihnen beschimpft, er wurde beschuldigt, er hat die Nase voll von ihnen. Hier ist der Mensch Mose, der spricht, und die Wut, die sich groß macht, und er handelt auf eigener Faust. Und was macht er? Er schlägt mit seinem Stab auf den Felsen, und das gleich zweimal. Da hob Vers 9 Mose, holte Mose den Stab vor dem Herrn, wie er ihm geboten hatte, so weit so gut. Und Mose und Aaron versammelten die Gemeinde vor dem Felsen, und er sprach zu ihnen: Hört doch, ihr Widerspenstigen, werden wir euch wohl aus diesem Felsen Wasser verschaffen? Und Mose hob seine Hand auf und schlug den Felsen zweimal mit seinem Stab, und da floss viel Wasser heraus, und die Gemeinde trank und auch ihr Vieh. Es ist gelungen. Aber es war nicht so, wie Gott das gesagt hatte. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron: Weil ihr mir nicht geglaubt habt, um mich vor den Kindern Israels zu heiligen, mich, Gott, sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Jetzt hat Mose Gott verachtet, indem er eigenständig gehandelt hat, statt Gott handeln zu lassen. Es ist, als hätte er nicht mit diesem Wunder Gottes gerechnet. Du sollst zu dem Felsen sprechen. Und das rechnet Gott ihm schwer an. Und darum darf Mose nicht in das verheißene Land bringen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen vergeht, bei dieser Geschichte geht. Ich fand sie lange Zeit so unfair. Ein Fehler. 40 Jahre Treue, ein Fehler. Naja, einige, aber er hat sein Bestes getan. Er hat so viel Böses ertragen von diesem Volk. Es war immer wieder unwillig, es war immer wieder unzufrieden. Er hat nie aufgegeben, er hat ausgeharrt. Als Gott sein Volk vernichten wollte, was hat Mose gemacht? Er hat Gott angefleht, das soll er doch nicht machen. Hat Gott gesagt, es ist doch dein Volk, es ist nicht mein Volk, es ist dein Volk. Du hast doch Verheißungen diesem Volk gegeben, da kannst du doch jetzt nicht umdrehen und was anderes machen. Und jetzt, wo er emotionell am Ende ist und auf den Felsen schlägt, statt zu dem Felsen zu reden, folgt ein so hartes Urteil. Und wird Mose so etwas so Wesentliches, so Schönes, so Kostbares enthalten, er darf das gelobte Land nicht erleben. Ist schwer zu verstehen. Und doch, Mose hatte eine besondere Berufung. Gott hatte ihn über das Volk angestellt. Er sollte dem Volk ein Vorbild sein. Gott hat vor seinen Augen Wunder gewirkt. Er hat durch ihn gewirkt. Mose war ein Freund Gottes. Denken wir daran, was Gott sagte, als Miriam und Aaron hinter Mose Rücken geredet haben. Mein Knecht Mose ist treu in meinem ganzen Haus. Mit ihm rede ich von Mund zu Mund, von Angesicht zu Angesicht und nicht rätselhaft. Und er schaut die Gestalt des Herrn, 4. Mose 12, 7. Und dieser Mose verachtet jetzt Gott vor den Augen des ganzen Volkes. Das ist, was hier geschieht. Gott will ein Wunder tun und Mose schlägt auf eigene Faust auf den Felsen. Und dann heißt es in 5. Mose, müsst ihr nicht aufsuchen, 5. Mose 32, 51, wo es diese Abschiedsreden und Rückblicke gibt. Ihr, es betrifft auch Aaron, habt an mir Untreue begangen, mitten unter den Kindern Israels. Die haben ja alle zugeschaut. Das gute Vorbild war ein schlechtes Vorbild. Ihr habt mich nicht geheiligt unter den Kindern Israels. Und dieses Benehmen vor den Augen des Volkes muss Konsequenzen haben. Verstehen wir das? Dass was hier geschehen ist, keine kleine Sache war, sondern eine riesige Sache. Mose als Vorbild des Volkes, als Mittler, soll jetzt zu den Felsen reden und schlägt darauf gleich zweimal. Aaron wird auch von Gott gestraft. In Vers 12 von 4. Mose 20, ihr habt mir nicht geglaubt, Aaron war dabei, sie sind zusammen unterwegs gewesen, so sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Vers 24, ihr seid meinem Befehl ungehorsam gewesen. Das hat Konsequenzen. Und in Vers 22 bricht das Volk dann auf von Kadesh, kommt es zum Berg Hor, das ist wahrscheinlich ein Berg nordöstlich von Kadesh gewesen, an der Grenze nach Edom, und dort erfahren Mose und Aaron von Gott, dass Aaron auf diesem Berg sterben wird. Und sie gehen dann den Berg hinauf, nehmen Aarons Söhne mit, und am Berg bekommt Eliezer, der älteste Sohn, die Kleider seines Vaters, er wird sein Nachfolger, und dann stirbt Aaron. In 5. Mose 32, Vers 49, sagt Gott Mose, dass er den Berg Nebo besteigen soll, dass er hochklettern soll. 5. Mose 32, Vers 49. Steige auf dieses Bergland Abarim, habe ich schon vorgelesen, auf den Berg Nebo. Schaue das Land Kanaan an, das ich den Kindern Israels zum Eigentum geben werde, und dann sollst du sterben. Weil, Vers 51, ihr mich nicht geheiligt habt, unter den Kindern Israels. 52, du wirst das Land vor dir zwar sehen, aber du sollst nicht in das Land hineinkommen. 5. Mose 34, über Mose Tod. Ein paar Bemerkungen. Mose stieg von den Ebenen Moabs auf den Berg Nebo, auf die Spitze des Pisgah Jericho gegenüber, die Stadt, die als erste eingenommen werden sollte. Und da zeigte ihm der Herr das ganze Land von Gilead bis nach Dan und das ganze Naphtali, das Land Ephraim, Manasse, das ganze Land Juda bis zum westlichen Meer, auch den Negev und die Jordanebene, die Ebene von Jericho, der Palmenstadt, bis nach Zoar. Und der Herr sprach zu ihm, dies ist das Land, das ich Abraham, Isaac und Jakob zugeschworen habe, als ich sprach, deinem Samen will ich es geben, die alte Verheißung. Ich lasse es dich mit eigenen Augen sehen, aber hinübergehen sollst du nicht. Ein paar Bemerkungen. Ich lasse es mit dir mit deinen eigenen Augen sehen. Das kann Mose mit seinen menschlichen Augen nicht gesehen haben, was hier beschrieben wird. Es war zu weit. Da hat ihm der Heilige Geist Fernsicht gegeben. Interessant ist auch eine andere Bemerkung, die Beschreibung des Landes anhand der Stämme, die sich dort niedergelassen haben. Das war noch nicht. Das war noch Zukunft, trotzdem steht es hier. Und dann die Erinnerung an Gottes Verheißung an Abraham, Isaac und Jakob. Das ist ein historischer Moment. Ich finde es auch toll, dass Gilead als erstes genannt wird. Das war die Provinz östlich des Jordans, wo Elia herkommt, der viele Jahrhunderte später auch ein Prophet Gottes ist. Und dann kommt Vers 5, und Mose, der Knecht des Herrn, starb im Land Moab nach dem Wort des Herrn, erste Mal, dass wir das Wort, das Mose hier beschrieben wird, als Knecht des Herrn, als Diener, kommt später in der Bibel noch ein paar Mal vor. Und Gott begrub ihn im Tal, im Land Moab, Bet-Peor gegenüber, aber niemand kennt sein Grab bis zum heutigen Tag. Warum? Ja, es gibt Menschen, die sagen, wenn man das gewusst hätte, dann wäre vielleicht der Ort zu einem Pilgerort geworden. Vielleicht unterstreicht sein geheimnisvolles oder verborgenes Lebensende eben seinen besonderen Dienst und Rolle. Er war ja ein Knecht, ein Freund, ein Gesandter Gottes und er wird von Gott begraben. Ja, und dann heißt es in Vers 10, es stand in Israel, wir sind noch immer im 5. Mose 34, kein Prophet mehr auf wie Mose, den der Herr kannte von Angesicht zu Angesicht. In all den Zeichen und Wundern, zu denen der Herr ihn gesandt hatte, dass er sie in Land Ägypten tun sollte an dem Pharao und an allen seinen Knechten und seinem ganzen Land und in all den gewaltigen Handlungen und all den großen und furchtgebietenden Taten, die Mose vollbrachte vor den Augen ganz Israels. Ich sagte am Anfang dieser Tage, dass Mose 744 Mal in der Bibel erwähnt wird. 744 Mal im Alten und im Neuen Testament. Auch im Neuen Testament kommt er sehr oft vor, zum Beispiel in der Heldenliste in Hebräer 11. Aber ich habe auch oft zitiert aus Apostelgeschichte 7, wo Stephanus seine Rede hält vor dem jüdischen Rat. Da fängt er an bei Abraham, da redet er über Gottes Verheißungen an Abraham, über seinen Bund mit ihm, er redet von Josef, er redet von den Nachkommen Josefs oder Jakobs, die sich dann vermehren in Ägypten. Und dann redet er lange, lange über Mose und er endet mit David. Lesen Sie das nochmal nach, Apostelgeschichte 7. Das ist eigentlich eine Zusammenfassung vom Alten Testament, das will ich nicht sagen, aber eine sehr wichtige Zusammenfassung von dem, was da geschehen ist. Und im Hebräerbrief, nicht nur in der Heldenliste, da sehen wir auch immer wieder Mose, wenn es geht um Jesus als Mittler. Mose ein Typus davon. Mose war der Mittler des alten Bundes und Jesus ist der Mittler des neuen Bundes. Drei der Evangelisten, ich schließe jetzt ab, Matthäus, Markus und Lukas, erzählen in ihrem Evangelium, wie Mose am Berg der Verklärung erschien. Wo Jesus dann mit seinen drei engsten Freunden, Jakobus, Johannes und Petrus, auf diesen Berg geht, um zu beten, heißt es, das war der Grund. Er ging in das Heiligtum, ging bergauf, um alleine mit Gott zu sein. Dann kommt die Wolke und dann spricht eine Stimme aus der Wolke, dies ist mein geliebter Sohn, hört auf ihn. Und auf einmal sind auch Mose und Elia da, ein wichtiger Moment. Da steht vor Jesus, da steht eigentlich vor den Augen dieser drei Jünger die hebräische Theokratie, das Gesetz und die Propheten. Und beide wurden von Gott, von Jesus erfüllt. Und die zwei sind dann gekommen, natürlich um dieses Bild, um das zu zeigen, was hier vor sich geht, wie großartig das ist. Aber sind auch die einzigen Menschen, sie kommen ja aus der Herrlichkeit zurück, sie sind schon überkleidet mit der Herrlichkeit, mit der himmlischen Herrlichkeit. Sie sind die einzigen Personen, die Jesus ermutigen können. Es geht ja um seinen Exodus, um seinen Ausgang, das Wort Exodus. Es geht um Jesu Leiden und Sterben. Und unten hat Jesus versucht, mit seinen Jüngern darüber zu reden, aber das ging immer schief. Die wollten das nicht hören. Wir wollen nichts von Leiden wissen. Und Petrus hat noch gesagt, also Herr, rede nicht so. Es wird anders, außerdem es gibt mich noch. Ich bin für dich da, du kannst mit mir rechnen. Und Jesus hat gesagt, geh hinter mir, Satan. Und jetzt kommen zwei Menschen aus der Herrlichkeit, zwei Personen sagen, und dann heißt es im Evangelium, die redeten mit Jesus über den Weg, den er vollenden sollte. Gott hat zwei himmlische Boten gesandt und das waren Elia und Mose. Ist das nicht fantastisch? Die Geschichte Mose endet eben mit der Mitteilung, dass Josua mit dem Geist Gottes erfüllt war, Vers 9 in Kapitel 34, Josua aber Der Sohn nun war mit dem Geist der Weisheit erfüllt, denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt und die Kinder Israels gehorchten ihm und handelten so, wie der Herr es Mose geboten hatte. Erinnert ihr euch, dass ich damit angefangen habe, dass die Bücher Mose anfangen mit und? Hier ist das nächste und. Mose starb und Gott machte weiter durch Josua. Mose starb und Gott machte weiter und weiter und weiter und weiter, bis es so weit war, dass der Messias gekommen ist. Die große Verheißung Gottes ist vor 2000 Jahren wahr geworden. Wir haben ihn gesehen, heißt es in den Evangelien. Das Wort Gottes ist Fleisch geworden, hat unter uns gezeltet. Das Zelt Gottes unter uns, hat sein Zelt unter uns aufgeschlagen, hat Andreas gestern gesagt. Und wir dürfen ihn annehmen als unser Herr, als unser Retter, der Heiland der Welt, der gekommen ist, damit wir nicht sterben müssen, sondern das ewige Leben haben. Wir wollen beten. Wir wollen dir so danken, Herr, für das Evangelium, das wir auch im Alten Testament entdecken. Wir wollen dir so danken für diese fantastische Geschichte, Mose. Auch wenn es darin viele Täler gegeben hat, wollen wir dir danken, weil diese Geschichte so realistisch ist, so menschlich echt. Weil wir auch darin uns selbst erkennen, Menschen, die immer wieder klagen und sich fragen, wie es weitergehen soll, und die auch Vorwürfe haben dir gegenüber. Und wir wollen dir so danken, Herr, dass du in dieser Geschichte treu geblieben bist, immer wieder, dass du ein gnädiger Gott bist, voller Barmherzigkeit, und dass du deine Absichten verwirklicht hast, deine Pläne, das, was feststand, und dass Jesus gekommen ist. Und wir wollen dir danken, dass du uns die Augen geöffnet hast, damit wir ihn erkannt haben. Menschen haben ja gedacht, dass er Elia wäre oder Mose, die zurückgekehrt wären. Aber Jesus, wir wollen das bezeugen, ist dein Sohn. Unser Heiland, unser Retter. Herr, wir danken ihn dir dafür, dass du ihn gesandt hast, damit wir, die ihn annahmen, leben dürfen. Segne uns, Herr. Und schenke uns, dass wir dein Wort immer mehr lieb haben, dass uns das wirklich Brot wird zum Leben, Nahrung und Wegweisung. Schenke das, dass du an und in uns arbeiten kannst, dass du mit uns vorankommst und dass wir deine Fülle auch kennenlernen. Denn das hat doch auch Jesus gesagt, ich bin die Tür und ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und Fülle. Herr, wir danken dir für dein großes Geschenk, für deine Gnade. Amen.